Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 19. September 2025 fand im Haus der Niederlande zu Münster die diesjährige Mitgliederversammlung der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit statt. Mit der Mitgliederversammlung ist immer ein Kolloquium zu einem interessanten Thema, die Niederlande betreffend, verbunden. In diesem Jahr standen die zahlreichen deutsch-niederländische Städtepartnerschaften im Mittelpunkt. Deutsch-niederländische Städtepartnerschaften sind ein bedeutendes Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und gelebte Nachbarschaft in Europa. Sie entstanden vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden zu verbessern und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Heute dienen diese Partnerschaften dem kulturellen Austausch, der Förderung von Jugendarbeit, Bildungsprojekten, wirtschaftlicher Kooperation und dem gemeinsamen Einsatz für europäische Werte. Aufgrund der geografischen Nähe und der gemeinsamen Geschichte haben viele deutsche und niederländische Städte enge, lebendige Partnerschaften entwickelt, die regelmäßig durch Besuche, Veranstaltungen und gemeinsame Projekte gepflegt werden. Hören Sie nun einen Mitschnitt des Kolloquiums mit einem Grundsatzvortrag von Dr. Kai Pfundheller, Leiter des Instituts für politische Bildung in Dortmund, mit dem Titel Städtepartnerschaften, alternative Außenpolitik der Kommunen, sowie zwei Kurzvorträge von Herrn Eckhard Brehn, Wirtschaftsdezernent in Krefeld, zur langjährigen Städtepartnerschaft zwischen Krefeld und Venlo und Tobias Ansgar Lewe zur jüngsten Städtepartnerschaft zwischen Münster und Enschede. Moderation Dr. Tim Mekelburg.
Verehrte Anwesende, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen, heute im Haus der Niederlande hier in Münster. Mein Name ist Tim Mekelburg, ich bin stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Und ich werde Sie heute einmal durch den ersten öffentlichen Teil des Programms führen. Wir haben gerade schon mit dem Vorstand und den Mitgliedern hier im Raum die jährliche Mitgliederversammlung gehabt. Und werden später am Nachmittag auch noch unten in der Bibliothek ab 17 Uhr die Übergabe des BDNZ-Vorsitzes mit einem Festvortrag von Bundeswirtschaftsminister AD und Niederlande-Kenner Peter Altmaier hören, wozu ich Sie auch alle gerne herzlich einlade. Jetzt soll es aber erstmal um das Kolloquium gehen und um ein spannendes Thema, wie ich finde. Wir haben gerade in der Mitgliederversammlung auch so ein bisschen gehört aus den Mitgliedsorganisationen. Wie sieht es da im Moment aus? Zuspruch von den Mitgliedern für Programme, die man anbietet, für Veranstaltungen. Und da kam auch unter anderem auf das Thema Städtepartnerschaften. Ja, ist ja nicht mehr so, wie es früher mal war und machen nicht mehr so viele mit. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Insbesondere heute um Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und den Niederlanden. Und da freue ich mich, zunächst eine kurze Einleitung geben zu dürfen und Ihnen anschließend auch unsere drei Referenten vorstellen zu können. Mache ich gleich im Anschluss, ein paar Minuten. Wenn man von Städtepartnerschaften hört oder liest, dann denken viele zunächst an Austauschprogramme, an Delegationsbesuche oder gemeinsame Feste, die veranstaltet werden. Dennoch sind Städtepartnerschaften viel mehr als das. Sie sind Brücken zwischen Menschen, zwischen Kulturen, zwischen Lebensweisen. Sie stehen für Verständigung, für Freundschaft, für und nicht zuletzt auch für den Wunsch nach einer friedlichen und solidarischen Miteinander und das auch über Grenzen hinweg. Städtepartnerschaften sind direkte Verbindungen zwischen Kommunen, oft auch aus unterschiedlichen Ländern, die sich in einem offiziellen Akt meistens dazu entschieden haben, eine Partnerschaft mit einer Kommune auf der anderen Seite der Grenze oder im eigenen Land einzugehen. Ziel dabei ist meistens eine dauerhafte Beziehung, die aufgebaut werden soll. Man will voneinander auch lernen, man will gemeinsame Projekte entwickeln und durchführen. Ob das jetzt in den Bereichen Kultur, Bildung, Umwelt, Sport, Wirtschaft oder im sozialen Bereich ist. Da gibt es die unterschiedlichsten Beispiele auch. Städtepartnerschaften sind, wenn sie über Landesgrenzen hinweg verlaufen, ein bedeutendes Instrument sogenannter kommunaler Außenpolitik. Da werden wir auch gleich noch was zu hören und grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Sie fördern den interkulturellen Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern, stärken das gegenseitige Verständnis und tragen zur europäischen Integration bei. Hallo, setzen Sie sich, wenn noch Platz ist. Da ist noch. Gerade in dieser Zeit, in der nationale Alleingänge aber wieder an Bedeutung zu gewinnen scheinen, in der populistische und Abschottungsideen zunehmend Zuspruch bekommen, sind Städtepartnerschaften ein konkretes Zeichen dafür, dass internationale Zusammenarbeit eben nicht nur auf der Ebene von Regierungen oder großen Organisationen initiiert wird, sondern auch von unten, also aus der Zivilgesellschaft heraus, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Schulen, Künstlerinnen und Künstlern, Handwerkerinnen und Handwerkern oder engagierten Personen einfach innerhalb von Kommunalverwaltung. Besonders zwischen Deutschland und den Niederlanden haben sich seit den 1950er Jahren, also der Nachkriegszeit und schwerpunktmäßig in den 1960er bis 80er Jahren, über Jahrzehnte hinweg rund 130, wir haben es eben schon mal gehört in der Mitgliederversammlung, konkrete Partnerschaften entwickelt, die nicht nur kulturelle, wir haben noch da vorne einen Stuhl, da ist noch ein Stuhl, die nicht nur kulturelle, sondern auch wirtschaftliche und politische Dimensionen umfassen. Da einmal nicht stolpern. Beide Länder teilen eine lange gemeinsame Geschichte, die nicht immer einfach war. Heute sind die gegenseitigen Beziehungen geprägt von politischer Partnerschaft, von Handel, von kulturellem Austausch. Lange Zeit waren sie aber auch geprägt von Krieg und Besatzung. Und so entstanden Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und den Niederlanden, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, als Zeichen der Versöhnung und des europäischen Zusammenhalts. Erste Beispiele sind Partnerschaften wie zwischen Castrop-Rauxel und Delft. Das läuft ab oder lief ab 1950, zwischen Iserlohn und Almelo ab 1954 oder zwischen Bergisch Gladbach und Velsen ab 1956. Und die Partnerschaften umfassen sowohl größere Städte wie Köln und Rotterdam, die zusammen eine Partnerschaft haben, als auch kleine Kommunen wie Bocholt und Winterswijk. Jüngstes Beispiel, wir haben es vorhin auch schon mal gehört, ist die Partnerschaft zwischen Münster und Enschede, die seit 2020 oder 2021 offiziell gepflegt wird und ein Verein begründet wurde, und davon werden wir ja gleich auch noch hören. Besonderes Merkmal dieser Beziehungen, aller dieser Beziehungen, städtepartnerschaftlichen Beziehungen, ist ihre Vielschichtigkeit. Neben kulturellem Austausch spielen aber auch wirtschaftliche Kooperationen, Bildungsprojekte oder gemeinsame Umweltinitiativen eine Rolle, je nachdem, wie die Städte die Schwerpunkte legen, mal mehr, mal weniger. Besonders aktiv sind dabei Städte in der Grenzregion, also besonders in Nordrhein-Westfalen, Städte in Niedersachsen oder auch in, genau, eigentlich die beiden Bundesländer. Wir haben 54 Städte in Nordrhein-Westfalen, die eine Städtepartnerschaft mit den Niederlanden haben. In Niedersachsen sind es 35. Und bei den niederländischen Grenzprovinzen Overijssel sind es 26, Gelderland 17 und Limburg sind es 16. Und diese Nähe direkt an der Grenze erleichtert natürlich die regelmäßigen Begegnungen und auch gemeinsame Projekte und bildet dabei auch einen Motor für regionale Entwicklung und europäische Identität. Die Partnerschaften haben oft mit kleinen Begegnungen begonnen, oft mit einem Schüleraustausch, einem gemeinsamen Konzert oder Ähnlichem, und sich über Jahre zu tiefen, lebendigen Beziehungen entwickelt. Dabei sind Freundschaften entstanden, auch Vorurteile wurden abgebaut worden und es wurde gegenseitiges Verständnis geschaffen. Diese grenzüberschreitenden Kontakte sind besonders wichtig in der heutigen Zeit. In unserem heutigen Europa, das politisch und wirtschaftlich zwar enger zusammengewachsen ist, das aber auf emotionaler Ebene oft noch Distanz verspürt oder aktuell mit neuen Spaltungstendenzen konfrontiert wird. Städtepartnerschaften leisten hier einen unschätzbaren Beitrag zur europäischen Integration, zur Völkerverständigung und zum Erhalt des Friedens. Aber wie zeitgemäß sind Städtepartnerschaften heute noch? In einer Zeit der immer weiter voranschreitenden weltweiten digitalen Vernetzung, aber auch des immer weniger werdenden individuellen ehrenamtlichen Engagements. Sind sie eine verstaubte Idee aus der Nachkriegszeit oder gehen sie vielmehr mit der Zeit und passen sich den gesellschaftlichen Veränderungen an? Diesen und anderen Fragen wollen wir im heutigen Kolloquium nachgehen, und dazu begrüße ich jetzt nochmal ganz herzlich unsere drei Referenten: Dr. Kai Pfundheller, Leiter des Instituts für politische Bildung bei der Auslandsgesellschaft in Dortmund, der uns gleich zum Thema Städtepartnerschaften, alternative Außenpolitik der Kommunen vortragen wird. Ich begrüße Eckhard Prehn, den Wirtschaftsdezernent der Stadt Krefeld, mit seinem Vortrag gleich über langjährige Städtepartnerschaft zwischen Krefeld und Venlo. Und Thomas Lewe, Gründungsmitglied und Vorstand des Vereins Partnerstädte Enschede-Münster e.V. zum Thema neue Partnerschaft Münster-Enschede. Ja, danke.
Erstmal zwei Einschränkungen muss ich machen. Genau, mein Name ist Kai Funteller, ich leite das Institut für politische Bildung der Auslandsgesellschaft und der Netzwerkstelle Städtepartnerschaften, die wir bei uns vor Ort haben. Hab selber hier in Münster zu dem Thema promoviert, deswegen freue ich mich einfach immer hier zu sein, mich hier auf den Weg zu machen, und ich habe meine Dissertation genannt Alternative Außenpolitik der Kommunen. Deswegen freue ich mich auf die Diskussion, nur habe ich jetzt zwei Einschränkungen, oder wie soll man das sagen, irgendwie sowas wie Premieren. Meine Premiere Nummer eins ist, ich bin der Experte für Städtepartnerschaften, Sie für die Niederlande, also müssen wir uns ein bisschen austauschen. Also in der Frage irgendwie, normalerweise ist der Wissensvorsprung irgendwie weiter, also dementsprechend, Sie wissen viel mehr. Also die Leute, die ich hier kenne, ich weiß, dass Sie viel mehr wissen als ich über die Niederlande und sich so lange damit beschäftigt haben. Ich beschäftige mich in meinen Untersuchungen natürlich mit ganz, ganz vielen Ländern, unter anderem auch natürlich der Niederlande. Aber dementsprechend hoffe ich auch auf einen regen Austausch mit Ihnen einfach in dieser Frage. Und das Zweite ist, und das ist schon immer ein Problem gewesen, wir haben 1000 Städtepartnerschaften in Nordrhein-Westfalen, über 5000, 6000 in Deutschland insgesamt. Dafür ist die wissenschaftliche Untersuchung darüber sehr mau. Also es gibt einzelne Fallstudien zu Frankreich. Als wir angefangen haben, haben wir uns gefreut. Naja, man geht in die Bibliothek und sieht irgendwie die letzte Literatur von 1981. Also wenn Sie jetzt erwarten, eine dezidierte Erkenntnis über die deutsch-niederländischen Städtepartnerschaften, kann ich Ihnen das einfach nicht liefern, weil es das nicht gibt. Die beste Arbeit, die ich dazu gefunden habe, die wir auch ist von 2019 hier am Haus der Niederlande. Das ist eine Masterarbeit, die das untersucht hat. Und allgemeine Tendenzen, die ich versucht habe herauszubekommen, die werde ich Ihnen hoffentlich präsentieren. Und dann hoffe ich, mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Aber man sieht es irgendwie, also 1000 Städtepartnerschaften in Nordrhein-Westfalen. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema seit 2008. Es lässt mich nicht los, weil so viele Menschen sich dort treffen, so viel Idealismus dort ist. Und gerade in diesen Zeiten, das sind alles Menschen, die sich nicht bedauern, sondern die einfach weitermachen und vorangehen. Und das finde ich gerade in diesen Zeiten, wo wir alle irgendwie immer meckern, finde ich das immer sehr erfrischend. Deswegen beschäftige ich mich weiterhin super gerne damit. Das vielleicht zum Hintergrund. Genau, gerne die nächste. Kurz zur Gliederung. Ich würde einmal die Auslandsgesellschaft vorstellen, beziehungsweise unsere Arbeit. Was ist eine Netzwerkstelle Städtepartnerschaften? Würde Don nochmal anknüpfen an Tim Mecklenburg zur Frage der allgemeinen Zahlen. Also worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Städtepartnerschaften reden? Wie viele gibt es da? Wie hat sich das mit den Niederlanden überhaupt entwickelt? Also so einen historischen kurzen Abriss geben wollen. Dann über die Frage deutsch-niederländische Städtepartnerschaften. Ich habe es genannt, ein regionaler Sonderfall. Herr Mecklenburg hat gerade gesprochen über die besonders hohe Anzahl im Grenzgebiet. Und dann gerne noch mal am Ende ein paar positive Beispiele. Das würde ich aber sehr gerne kurz machen, weil wir das, glaube ich, noch mal gleich sehr, sehr viel intensiver machen werden, dass ich dann zu einem Fazit komme. Gerne die nächste. Also wir sind die Auslandsgesellschaft und irgendwie sind auch Städtepartnerschaften oder unsere Idee der Gründung. Denn es gab irgendwie zwei Menschen, einen Französischlehrer, einen Britischlehrer, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir brauchen eigentlich eine britisch-deutsche Gesellschaft, wir brauchen eine deutsch-französische Gesellschaft. Und daraus ist das Haus der Auslandsgesellschaften entstanden, wo sich heute, das bildet bis heute die Grundlage dieser Arbeit. Wir haben 28 bilaterale Gesellschaften, also bei uns, ich sag mal, jeden zweiten Tag ein Impuls zu den Fragen dieser Zeit, deutsch-türkische Beziehungen der Zukunft. Diese Woche hatten wir einen Vortrag von Herrn Fritsch. Jetzt funktioniert es. Das ist so eine Grundlage. Die zweite Grundlage sind unsere Sprachkurse. Und das dritte ist das Institut für politische Bildung, wo wir seit 6 Jahren jetzt mittlerweile eine Netzwerkstelle Städtepartnerschaften haben, die sich mit dem Austausch und dem Voranbringen und vor allen Dingen den Herausforderungen von Städtepartnerschaften begegnet. Wir haben gerade ein paar gehört über Alterung, wie finanziert man das Ganze, und wir versuchen da Austauschformate zu bilden in diesem Sinn. Ich weiß, dass Sie ja auch Historiker sind, und in Münster muss man es einfach sagen. Ich finde es immer schön, weil meine Debatten waren immer sehr schön. Ja, wie kann man das denn Außenpolitik nennen? Das sind doch nur die Kommunen. Und dann habe ich immer gesagt, Sie waren auch in Münster. Wer war denn zuerst da? Der Nationalstaat oder die Städte? Also das heißt, ne, so, was sind wir eigentlich? Und man sieht es auf jeden Fall, also Städte sind für mich Mitgestalter Europas. Man muss sich Bilder aus dem Weltall hier angucken. Da sieht man die Städte als Mitgestalter der Zivilgesellschaft, ihren Einfluss, den sie immer stärker wahrnehmen auf europäischer Ebene. Und gerade muss man einfach sagen, die Zunahme der europäischen Integration hat natürlich auch zu einer Zunahme der Kompetenzen der Städte geführt in den internationalen Beziehungen, weil es dort konkrete Probleme gibt, die es herauszufordern geht. Ich nehme mal das Beispiel, gibt es für Krefeld und Münster auch, aber weil es mir so eindringlich erscheint, die Frage von Duisburg mit dem größten Binnenhafen. Natürlich tauschen die sich mit den Hafenstädten auf dieser Welt aus, wie ein zukünftiger Hafen mit neuen Antriebstechnologien zu gestalten ist. Das ist deren Zukunftsfrage. Und das sind ganz, ganz entscheidende Dinge. Köln überlegt seit 10 Jahren jetzt, ich glaube, sie machen es nie, aber irgendwann eine Brüssel-Vertretung mit Rotterdam zusammen zu errichten. Also es sind alles solche Fragen und mit Lille zusammen zu errichten. Also für mich sind eigentlich Städte, waren die Mitgestalter Europas und sind es jetzt auch innerhalb der europäischen Integration umso mehr. Und man erlebt das auch an dieser Frage, Sie erinnern sich vielleicht, in der ersten Legislatur von Donald Trump gab es diesen wunderbaren Moment, wo er gesagt hat, es tut mir leid, aber ich trete aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Und dann haben ganz viele amerikanische Städte gesagt, aber wir nicht. Und auf einmal hat die UN ihren Feld geöffnet und Städte wurden zu Mitgestaltern, die sich für Klimaziele, also große Städte, ob Los Angeles oder New York, die sich zur CO2-Reduktion bekannt haben. Daran sieht man irgendwie, zu was Städte in der Lage sind. Und warum haben wir uns damit beschäftigt? Es war eine lange Frage. Eigentlich war unser Ausgangspunkt sowas wie eine europäische Zivilgesellschaft. Es gab damals viele Diskussionen, als ich studiert habe, naja, die Europäische Union geht immer weiter, wir haben Arte und das wird zu einem europäischen Sender ausgebaut. So idealistisch war das, wer sich erinnert. Also waren solche Fragen, standen sehr im Fokus des Ganzen. Und dann war die Frage, haben wir eigentlich sowas wie eine europäische Zivilgesellschaft? Und finden wir sie eigentlich nicht in Städtepartnerschaften? Das war unsere Ausgangsfrage. Und daraus ist unglaublich viel entstanden. Und einer der größten Ansätze, ich erinnere mich noch, wir haben alle Städte und Gemeinden und Kreise befragt, nach deren Herausforderungen, weil so tut man das, wenn man nichts weiß, muss man erst mal fragen und das in ein Muster bringen. Und danach haben wir Interviews geführt. Und dann habe ich mit sechs Mitarbeitern von Verwaltung gesprochen über so Anfänge. Und eins, was mir im Kopf geblieben ist, insbesondere nach dem Brexit, war die Frage, ja, wissen Sie, also mit der britischen Städtepartnerschaft, da haben wir mal Kontakt zu dem Bürgermeister aufgebaut. In Großbritannien wird Bürgermeister der besonders ehrenvoll ist und der übernimmt dieses Amt für ein Jahr und nach einem Jahr geht er wieder. Das heißt, da eine Kontinuität aufzubauen, war dann unglaublich schwierig. Und das führte mich zu der Ansicht, warum muss eigentlich jeder diese Erfahrung machen? Reicht, wenn einer so macht und wir dann in so Austausch und Netzwerke kommen. Und das ist bis heute die Idee, daher kommt auch der Name. Wir organisieren Austausche, wir organisieren also zum Beispiel das Forum Städtepartnerschaften. Wir haben am 16. Oktober herzliche Einladung dazu, den Tag der Städtepartnerschaften in Bielefeld. Wir haben ein Vereinsseminar im letzten Jahr auf die Beine gestellt, eben aus diesen Herausforderungen daraus, wie kriegt man neue Leute in Städtepartnerschaften, haben wir eine Fortbildung auf die Beine gestellt. Auch herzliche Einladung, bis heute ist die Anmeldefrist für 2 Seminare in Dortmund und in Bonn. Und das sind wirklich, also das erste Seminar, was wir in dieser Reihe durchgeführt haben, war wirklich, also war einfach toll, mit 30 Leuten, kreativen Leuten zusammenzusitzen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, sich gegenseitig zu helfen. Daher kommt auch der Name Netzwerkstelle. Genau, und wir haben ganz viele Publikationen auf den Weg gebracht. Ich möchte die nicht wieder mitnehmen. Also bedienen Sie sich gerne. Es reicht nicht für alle. Das einmal ist Städtepartnerschaften entwickeln, leben, ausbauen und finanzieren. Das ist einfach die Grundidee, von null anzufangen, weil die Realität, man mag es nicht glauben, aber manchmal ist die Realität so, hier in Münster natürlich nicht, aber in manchen Städten schon. Man macht Pressearbeit und dann gibt es eine halbe Stelle noch in der Städtepartnerschaft. Ist doch super, passt zusammen. Können Sie nicht Städtepartnerschaften mit übernehmen? Und sehr oft ist das der Fall, oder Vereinsmitglieder, man ist ein bisschen aktiver, ist irgendwie im Sportverein und auf einmal findet sich kein Nachfolger und schon sitzt man da und organisiert die Städtepartnerschaften. Das war so ein bisschen unsere Zielgruppe, aber es ist irgendwie eine Linksammlung zu ganz vielen geworden, eine Linksammlung zu Fördermitteln, wo findet man Fördermittel, länderspezifisch eingeteilt auch nochmal, also von den großen Erasmus bis hin zu einem kleinen Aktion bei Aktion Mensch, themenorientiert. Das war eben unser Ansatz. Jetzt gucken wir uns einmal die Anzahl, also lange Rede, lange Vorrede. Bitte unterbrechen Sie mich, wenn Sie Fragen haben. Dann einfach reinreden oder gerne melden, sonst ist blöd. Genau, hier auf der linken Seite sehen Sie Deutschland. Hat insgesamt 6.694 Städtepartnerschaften. Kurzer Hinweis, das basiert auf freiwilligen Angaben der Kommunen. Also der Rat der Gemeinden und Regionen Europas fragt immer die Kommunen und gute Kommunen melden sich zurück. Nicht gute Kommunen, aber in Rheinland-Pfalz hat man 2.500 Kommunen, da ist so ein Bürgermeister auch mal Schornsteinfeger, also dass der sich dann nicht immer zurückmeldet, kann man auch dann nachvollziehen. Aber dementsprechend muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, diese Umfrage. In Nordrhein-Westfalen haben wir insgesamt 1.000 Städtepartnerschaften. Und was man schon sieht, und es ist eine These, eben man geht in die Nachbarländer. Das heißt natürlich, auf deutscher Ebene sehen wir die Niederlande noch nicht mal unter den Top, also sehen wir nicht in den Top 5, in Nordrhein-Westfalen ist sie auf Platz 4. Also es gibt halt, also die meisten Städtepartnerschaften, absolut richtig, liegen halt in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Völlig selbstverständlich, weil es halt da die engeren Verbindungen gibt. Aber ich habe auch ganz wunderbare Konstruktionen gesehen, wo zwei Grenzstädte miteinander eine ungarische Städtepartnerschaft getragen haben. Also da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen und gerade das zeigt ja, und die Begründung war ja, warum habt ihr denn keine Städte? Wir arbeiten zu eng zusammen, also das ist mit Städtepartnerschaft, also wir machen gemeinsam eine. Also so eng arbeiten wir in diesen Fragen zusammen. Aber das sieht man hier natürlich, Italien, Österreich ist natürlich die Mehrzahl in Bayern gelegen, die Städtepartnerschaften, eben die geografische Nähe spielt hier einfach eine extrem große Rolle. Das ist der Hintergrund. Und eben genau die drei größten Städte, also die drei meisten, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Deutschland insgesamt, sind Frankreich, Polen und Großbritannien. Nimmt man die drei ein bisschen zusammen, sind wir bei fast zwei Dritteln der Städtepartnerschaften. Also eine starke Konzentration eben auf diese drei Länder. Und interessanterweise nochmal irgendwie, also das war mein erster Gedanke, als ich die Ergebnisse der Umfrage des Brexits bekam. Einer der größten Problemfälle insgesamt waren die britischen Städtepartnerschaften. Und auf einmal kam das Ergebnis irgendwie an. Also leben bis heute, haben ganz, ganz große Probleme mit häufig irgendwie. Die gucken nach China, die gucken über den Atlantik. Europa ist denen ein bisschen zu klein. Also das ist so eine kleine Randnotiz. Genau, hier in Nordrhein-Westfalen 1.000 Städtepartnerschaften, davon 80 mit den Niederlanden. Mit einer sehr, sehr starken Konzentration auf das Grenzgebiet. Also je weiter ich eigentlich nach Westen gehe, nach Osten gehe in Nordrhein-Westfalen, desto weniger Städtepartnerschaften gibt es mit den Niederlanden. Gründe, natürlich kommen wir gleich nochmal drauf, wie wichtig die Grenzregion ist. Es geht nun mal darum irgendwie, ich nenne das irgendwie den pragmatischen Umgang mit der Grenzregion, damit umgehen zu können. Das heißt zum Beispiel, was man häufig sieht, sind kleine Kommunen, die sich mit den niederländischen Grenzkommunen zusammentun, um dann zum Beispiel im Tourismuswettbewerb mithalten zu können. Ich als zwei kleine Kommune werde mich niemals als Tourismusregion definieren in dieser Vielzahl an Wettbewerben, aber wenn ich mich mit anderen Kommunen zusammenschließe, die auch wunderbare Radwege haben, dann kann ich nicht nur einen Tag eine Tour anbieten, sondern ich kann es über 5 Tage strecken. Und kann mich gemeinsam irgendwie darum bewerben. Das sind häufig ganz, ganz pragmatische Gründe irgendwie, warum die miteinander zusammenarbeiten. Und ich finde, das darf man auch an dieser Stelle mal sagen, ich finde selten so gelungen wie zwischen Niederlande und Nordrhein-Westfalen an diesen Grenzregionen. Vielleicht noch Baden-Württemberg und Frankreich haben das in ähnlicher Weise. Aber die Art der engen Zusammenarbeit dort an der Grenze irgendwie, so dass man es oft gar nicht mitkriegt, bin ich jetzt schon über der Grenze oder bin ich noch hier? Also das, so muss es, also so war immer mein Wunsch, dass es irgendwann dazu kommt, dass man es höchstens noch an den Verkehrsschildern erkennt, wo bin ich hier eigentlich jetzt gelandet. Genau. Nochmal kurz zu der Grundlage, weil ich die Dame einfach gerne in den Vordergrund schieben möchte, die Masterarbeit dazu geschrieben hat. Also es gibt so einzelne Fallstudien von Menschen, die sich einzelnen Städtepartnerschaften gewidmet haben aus den vergangenen Jahren, aber die sich die ganze gesamte deutsch-niederländischen Städtepartnerschaften angeguckt hat, ist Laura Vollebrecht und das ist hier in den, genau, eine besondere Nachbarschaftszusammenfassung ausgewählter Abschlussarbeiten des Masterstudiengangs Niederlande-Deutschland-Studien auch veröffentlicht worden. Zumindest aus meiner Sicht die einzige neuere Publikation in diese Richtung, die es in die insgesamt auch anguckt. Wir haben das aufgenommen in der Publikation von 2024 zu zivilgesellschaftlichem Engagement, wo wir uns die Frage gestellt haben, Städtepartnerschaften, Zivilgesellschaft, in welche Richtung geht es dort? Bevor wir aber irgendwie auch nochmal, bevor ich nochmal auf konkrete Dinge der Städtepartnerschaften eingehen will, habe ich mir in der Vorbereitung überlegt, das kann man irgendwie gar nicht. Wenn wir nicht einen Moment noch mal sitzen und vielleicht liegt es daran, dass ich in Münster bin und in Münster habe ich studiert, dann kommt man, wenn man dann einen Vortrag da hat, dann denkt man über viele Dinge nach und ich habe Politikwissenschaft studiert, ich weiß es, irgendwie in der Aula am Aasee, saß ich im GK Internationale Politik und dann gab es einen Vortrag von Professor Meyers und der berichtete von der europäischen Integration so wie ein Zwang. Also man macht das, man macht das, man macht das, man macht das, man macht das und irgendwann kommt es zu einem Staatenverbund, zu einer Staatenähnlichkeit. Und ich bin ganz beseelt davon rausgegangen und dachte auch damals irgendwie, ja, das glaube ich auch. Also so dieser Aufklärungsgedanke, der sich bei uns manifestiert hat, die Zunahme der Vernunft in der Gesellschaft in mehreren Ländern, das war irgendwie, kann die Europäische Union, also das waren damals Gedanken, mit denen wir uns in Seminaren beschäftigt haben, kann die Europäische Union ein Fallbeispiel für die Welt sein, für so etwas wie eine demokratische Weltregierung irgendwie? Heute würde ich auf den Gedanken nicht mehr kommen. Das heißt, heute hat sich die Welt enorm gedreht. Also der Rahmen, in dem deutsch-niederländische Städtepartnerschaften gerade stattfinden, ist ein absolut anderer Rahmen, als den wir vor 20 Jahren hatten. Wir haben den Angriff Putins in der Ukraine und ich darf für mich sagen, irgendwie alle sagen immer, ja, ich habe es vorher gewusst, ich habe es nicht vorher gewusst. Ich habe noch eine Woche vorher gedacht, nee, das macht der nicht. So. Vielleicht weil Krieg so weit aus unserem Denken hinweg war. Wir haben also eine absolute Zunahme von bewaffneten Konflikten und Kriegen. Wir haben eine enorme, daraus resultierende enorme Geflüchtetenbewegung. Wir haben eine zunehmende Diskrepanz zwischen armen und reichen Staaten, wo Globalisierung dazu führt, dass es nicht mehr weit weg ist. Also jeden Tag können Menschen in armen Ländern sehen, wie Menschen in reichen Ländern leben, wo sich Wünsche daraus entstehen. Wir haben von der Welt, und ich finde das immer noch einen großartigen Artikel von Gustav Horn, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie sieht eigentlich die Zukunft unserer Weltwirtschaft aus. Wir haben lange geglaubt, nach den 90er Jahren, wir brauchen einfach eine engere Verflechtung in der Wirtschaft. Und dann sind die Verluste dessen, Konflikte anzufangen, so groß, dass kein Staatsmann tun wird. Das war ja der Gedanke dahinter. Wir haben einen engen wirtschaftlichen Austausch. Wir nehmen Öl von den Russen. Gas von den Russen, bekommen dafür billige Energie. Die verdienen daraus so viel, können Wohlstand generieren. Das war ein langer gehegter Glaube. Was ist daraus geworden? Wenn ich mir das heute angucke, irgendwie, wenn ich in diesen Tagen, im letzten Winter bin ich irgendwie durch 6 Apotheken gelatscht, um Fiebersaft für meine Kinder zu organisieren. Das heißt, wir sind irgendwie, also das Ideal der freien Wirtschaft und die Frage, wo wir Güter produzieren, was jetzt auch gerade sehr virulent ist in der Frage, wo lassen wir Stahl produzieren? Brauchen wir eine europäische Stahlversorgung? Oder was brauchen wir insgesamt in dieser Frage? Finde ich nochmal sehr virulent. Das ist eine sehr virulente Zukunftsfrage. Auch insbesondere, wie soll man das sagen, für die beiden, ich sage jetzt mal, Wirtschaftsmotoren der Europäischen Union, das sind sie über lange Zeit gewesen, oder sind es auch immer noch, die Niederlande und Deutschland, die auch in dieser Perspektive sehr eng zusammengearbeitet haben. Also die Frage von Technologierevolution, das sind einfach Stichpunkte. Sie können noch 5 weitere ergänzen irgendwie. Es soll einfach nur den Rahmen geben, in dem wir uns in diesen heutigen Tagen bewegen. Die Frage von Europa im Abstieg, also wo finden gerade die Zukunftsinvestitionen statt? Wir fragen uns gerade, wird die Automobilindustrie die nächsten 10, 15 Jahre erleben, die großen Innovationen, die in China stattfinden? So alles so wirklich virulente Fragen für Europa, die Frage der Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union. Und was wir dann noch haben, und das sind eben die Diskussionen, die zusammengehören, all diese Tendenzen führen in den beiden Ländern zu einer erheblichen Herausforderung des demokratischen Systems. Nicht nur in den Niederlanden ist es noch radikaler, sondern auch in Deutschland in dieser Frage, wie bewegen wir uns dazu auf, die Frage von Aufrüstung und gleichzeitig höherer Instabilität, das sind alles zentrale Fragen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, die wir in meinen Augen als Gesellschaft noch viel zu wenig diskutieren. In kleinen Kreisen, ja, aber nicht als Gesellschaft. Und das ist für mich der Rahmen, in dem wir uns eigentlich bewegen in dieser Frage. Weil natürlich ist die Beziehung zwischen Ländern sehr, sehr stark auch gekennzeichnet von engen persönlichen Bindungen. Enge persönliche Bindungen können natürlich sehr viel stärker entstehen, wenn es lange Regierungszeiten gibt, wenn es eine längere Stabilität gibt. Mich hat mal jemand gefragt, wie ich sagen würde, irgendwie, wie ich meine Dissertation in einem Satz zusammenfassen würde, was so die Essenz von Städtepartnerschaften sind. Und ich habe immer gesagt, ich antworte als amerikanischer Präsident. Also ne, so, der hat nämlich mal wunderbar zu einer Wahl gesagt, und was muss man tun, um zu gewinnen? Und dann guckt er den an und sagt, it's the economy, stupid. Also es ist die Wirtschaft, du Idiot. Die muss laufen. Und für Städtepartnerschaften würde ich nicht Wirtschaft sagen, natürlich, ist eine Grundlage, aber it's the person, stupid. Es sind die Personen, die das tragen. Es sind die Personen, die, wie soll man das sagen, die Schwierigkeiten im deutschen-niederländischen Austausch, einen Verein können wir nicht gründen, sondern wir müssen zwei Vereine gründen. Es ist immer komplizierter, als wenn sie hier in Münster aktiv sind. Diese Grenzen werden nur überschritten, indem man irgendwie, also diese ganzen kleinen Probleme auf dem Weg, wie kriegen wir jetzt ein Orchester nach Rotterdam, oh mein Gott. So, das kriegt man nur hin, wenn es enge persönliche Beziehungen auf beiden Seiten gibt. Und das ist so ein bisschen die Essenz. Das nochmal, ich hoffe jetzt nicht auf Trauergesicht, aber ich finde irgendwie, das ist der Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen irgendwie. Also die Zeiten brauchen eigentlich eine ganz intensive Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Ländern. Aber auf welcher Grundlage, wer soll da zusammenarbeiten, etc. Zwei Dinge sind mir, wenn man sich die deutsch-niederländischen Städtepartnerschaften auffällt, sofort ins Auge gesprungen. Und zwar, es tut mir leid, aber jetzt muss ich das zeigen, sonst kriege ich das nicht hin. Was Sie sehen hier ist die Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg in 5 Jahresschritten. Ich habe nach 18 nicht weitergemacht, das habe ich in meiner Dissertation gemacht, es bleibt bei ungefähr einer, also Münster Endschritte, vielleicht 2 Städtepartnerschaft. Also können Sie noch ein bisschen hier weiterführen. Sie sehen hier quasi, wir haben jetzt, hatten wir ja gerade die Übersicht. Wir haben insgesamt 92 Städtepartnerschaften in Nordrhein-Westfalen und Polen, mit den Niederlanden, Entschuldigung, und insgesamt sind es 82. Nee.
Doch, steht 82.
Genau, da steht keine Summe, aber es sind halt quasi circa 140. So, und diese 140 Städtepartnerschaften, die es heute gibt, hier sehen Sie, wann die gegründet worden sind. Je höher der Balken, desto mehr sind gegründet worden. Das ist halt eine relative Zahl, also die dem jeweiligen Jahr der Prozentzahl. Wenn ich Ihnen jetzt daneben setzen würde, die Entwicklung der Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich, würde sich der Höhepunkt, da gibt es 2 Höhepunkte, 90 und 65. 65, deutsch-französischer Freundschaftsvertrag, danach gibt es einen absoluten Boom, also die erste Städtepartnerschaft 51 gegründet. Hier sehen wir einen ganz, ganz langsamen Beginn der deutsch-niederländischen Aussöhnung. Und das hat viel quasi auch mit der niederländischen, für mich eine der ersten Thesen, mit der Frage des Umgangs mit Deutschland als kleiner Nachbar. Deutschland, die aus den Niederlanden hat, war eine viel längere Zurückhaltung in der Zusammenarbeit mit Deutschland vorhanden. Also der Versöhnungsprozess sehr, sehr viel länger. Gerne dazu gleich in den Austausch kommen, sind Sie vielleicht viel besser über diese Frage. Aber man sieht, es ist ein relativ später Beginn der Gründung von deutsch-niederländischen Städtepartnerschaften. Und was man auch sieht, also, und das sieht man in allen Städtepartnerschaften, also Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass jetzt die Tendenz, neue Städtepartnerschaft zu gründen, ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Das sind so einzelne Ereignisse. Die Ukraine hat jetzt, also der bewaffnete Konflikt auf die, der Krieg gegen die Ukraine hat dazu geführt, zu einer unglaublichen Solidaritätswelle, sodass jetzt viele neue Städtepartnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen Kommunen gebildet worden ist. Aber generell ist die Ansicht der Städte, aber auch der Verwaltung, aber auch vieler Zivilgesellschaft, lass uns lieber die leben, die wir gerade haben. Und interessant dabei bei dieser These ist, das ist die zweite, wie soll man das sagen, Besonderheit deutsch-niederländischer Städtepartnerschaften. Pragmatismus. Wenn die Städtepartnerschaft zwischen Deutschland und den Niederlanden nicht mehr funktioniert, dann wird sie beendet. Und das auch relativ schnell. Also ja, Kastrop-Delft gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Und das ist, wie soll man das sagen, bei anderen Städten, also es gibt, in meinen Untersuchungen habe ich festgestellt, roundabout 20% der Städtepartnerschaften können als absolut inaktiv bezeichnet werden. Die liegen dann einfach da. Sie sind ein Straßenschild, wie soll man das sagen, da wird begrüßt, wir haben eine wunderbare Städtepartnerschaft mit, aber kein Rat, es haben ja auch, also Bürgermeister, auch Zivilgesellschaft haben ja alle gesagt, ja, es gibt ja so Konjunkturphasen und dann müssten wir in den Rat hinein und dann müssten wir sie offiziell beenden, das will doch keiner. Also beenden tut man Städtepartnerschaften in Deutschland nicht. In den Niederlanden ist das anders. Wenn es nicht mehr funktioniert irgendwie, also zum Beispiel, ich hatte eben erzählt, da gab es eine wunderbare Kooperation zwischen Deutsch-Niederländischen, die gemeinsame Städtepartnerschaft mit Ungarn. Das hat nicht funktioniert, wird auch an den politischen Verhältnissen in Ungarn gelegen haben, gibt es nicht mehr. Also war nicht mehr, wir haben es versucht, also es ist jetzt nicht so, dass sie es nicht probieren würden, neue Anläufe zu machen, aber wenn die Länder feststellen, dass es nicht funktioniert, dann wird eine Städtepartnerschaft beendet. Bei uns liegt sie dann im Archiv. Das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied. Genau. Also wie gesagt, also wir haben 1945, also drei Phasen eigentlich, 1945 bis 1970, die Versöhnung und der Annäherung, also Versöhnung auch als Leitmotiv. Ist natürlich auch eine Perspektive, der kleine Nachbar gegen das große Deutschland nebenan, 5 Jahre besetzt in der Zeit, verständlich. Versöhnung als Leitmotiv, von den 1970er bis 1990er Jahren Aufschwung der Städtepartnerschaften, 1989, 90 nochmal ein unglaublicher Aufholeffekt der osteuropäischen Städte und Gemeinde, die neue Städtepartnerschaften abschließen, aber auch Westdeutsche, die mit osteuropäischen Städten Partnerschaften abschließen. Und ich habe das so genannt, 1990 bis 2010 eigentlich eine Differenzierung und eine beginnende Ernüchterung in dieser Phase. Wo stehen wir heute? Wo stehen wir heute in dieser Frage? Also was man erkennt, und ich finde, das steht so ein bisschen über dieser Frage des Pragmatismus irgendwie sehr, sehr stark. Man sieht heute eine ganz, ganz enge Verbindung und zwar mit sehr praktischen Schritten. Ich gehe gleich davon aus, dass es in Krefeld und Venlo ähnlich wird, ich hoffe es zumindest. Also ganz, ganz praktische Dinge irgendwie über diese Frage, die in dieser Zusammenarbeit eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir sehen Netzwerke, die sich entwickeln. Die großen niederländischen Städte sind genauso wie die großen deutschen Städte im Netzwerk Eurocities aktiv, versuchen dort Lobbying zu machen für die Stadtinteressen auf europäischer Ebene. Also wir sehen da eine sehr, sehr starke Professionalisierung der Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene. Und gerade im Grenzbereich dort auch noch ein lebhafter Austausch. Aber ich würde fast sagen, je weiter man nach Westen kommt und nimmt die Niederland-Fokussierung ab. Drei große Projekte in meinen Augen, also die da eine große Rolle spielen. Das ist einmal Euregio. Können wir gleich noch drüber diskutieren. Ich habe ein super Netzwerk Grenzhoppers kennengelernt in der Gegend um Bocholt mit den niederländischen Partnern, die auf ganz, ganz vielen Ebenen dort zusammenarbeiten in dieser Frage. Und wie gesagt, funktionale Kooperation. Also Feuerwehren, die zusammenarbeiten, die Fragen von an der Grenze passierten Unfall. Wie sorgen wir davor, dass der Aachener nicht, weil es zu weit weg ist, nach Aachen ins Krankenhaus kommt, sondern in die Niederlande? Welcher Rettungswagen kommt dahin? Das sind ja alle sehr, sehr praktische Fragen, die darüber entscheiden, wie es weitergeht. Und das finde ich eben so schön, irgendwie, das würde ich mir wünschen, irgendwie Grenzen verschwinden immer mehr in dieser Frage, dass das so in dieser Frage weitergeht. Genau. So, da, auf die einzelnen Beispiele würde ich dann, wie soll man das sagen, würde ich dann, wenn dann in dem Austausch nochmal gerne aufgehen, vielleicht noch eine Erwähnung, weil es das längst nicht für jedes Land gibt und weil ich das eine Erwähnung finde, wer es noch nicht kennt, das Deutsch-Niederländische Jugendwerk, was ganz, ganz viele Projekte im deutsch-niederländischen Austausch fördert. Wer sie noch nicht kennt, Tag der Städtepartnerschaften, sie kommen auch zu uns. Wir sind sehr stolz darauf, dass sie zu uns kommen. Und dann komme ich auch schon zum Fazit, weil ich es nicht so lang ziehen möchte, sondern eher dann für den Austausch zur Verfügung stehen möchte. Also wir brauchen einfach mehr Erkenntnisse, das muss ich im Haus der Niederlande sagen. Hier gibt es so viele tolle Leute, die sich mit Deutsch-Niederlande beschäftigen. Eine valide Untersuchung der deutsch-niederländischen Städtepartnerschaften würde ich gerne empfehlen. Sie würde uns insgesamt helfen, weil Wissen erstmal zu basieren, wo wir auch ansetzen können. Genau, was für mich nochmal ein spezieller Punkt ist, und ich darf sagen, ich habe es erlebt. Ich hatte in Münster hatten wir einen Europa-Arbeitskreis einer Partei. Und dann hatten wir einen Austausch mit den eine Partei, also Sozialdemokrat, mit den niederländischen Sozialdemokraten und den italienischen Sozialdemokraten. Sie können sich diese Diskussion überhaupt nicht vorstellen irgendwie. Also insbesondere, je mehr Wein getrunken wurde oder was auch immer getrunken wurde. Italiener wollten Weltrevolution, ne? So, also wir müssen die Europäische Union zu was weiß ich nicht alles verändern. Die haben Theorien gesponnen, das kann man sich nicht vorstellen. Und wie radikal wir sein müssen in unseren Forderungen, die auf die Niederländer getroffen zu sein, die sagten, ja, lass uns doch mal das machen. Also das Konkrete, da geht es konkret. Und das finde ich schon sehr faszinierend, weil es sonst in diesem Ausmaß auch nicht wiedergespiegelt wird in den anderen Städtepartnerschaften. Was mir unendlich leid tut, das muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Wir haben ganz, ganz viele Städte und Gemeinden, die sich in der Grenzregion bemühen, für einen besseren Austausch zu sorgen. Und wir haben auch immer politische Ideen auf Landesebene, was ich mir einfach mal wünschen würde, diese Grenzebene auch zu nutzen über solche Fragen von, warum muss eigentlich eine deutsche und eine niederländische Kommune jeweils einen Verein gründen, damit sie die Zivilgesellschaft aktiv haben? Warum gibt es kein europäisches Vereinsrecht? Diese Fragen, also diese ganz großen Fragen. Ich war mal bei Herrn Linden in Aachen, der hat schon vor 15, 20 Jahren hat er angefangen, wollte ein deutsch-niederländisches Gewerbegebiet auf der Grenze entwickeln. Über solche Fragen zu reden, wer kriegt eigentlich die Steuern, also welches Recht gilt dort, welches Arbeitsrecht, das sind, glaube ich, in meinen Augen ganz, ganz viele Fragen, wo wir Europa im Kleinen ausprobieren können, was aber auch der großen Europäischen Union helfen würde in diesen Fragen. Hier würde mich mir unglaublich viel mehr Idealismus oder Pragmatismus von der Landesregierung wünschen, da voranzugehen, weil das kann man probieren. Und was ich einfach feststelle, ist, dass das Wissen über die beiden Länder abgenommen hat, mittlerweile in der Gesellschaft. Also wir reden viel über die Frage, welche Regierung da jetzt ist und wo dieser Ministerpräsident hergekommen ist. Also über diese Fragen ist sehr, sehr viel diskutiert worden, wie die Kultur sich entwickelt hat in den Niederlanden, wie sich Gesellschaft entwickelt hat, welche zentralen Fragen da sind. Ist es noch das freie, tolerante Land? Wo steht es eigentlich? Da kommen Bilder irgendwie nicht mehr hinter den Entwicklungen her. Ich meine jetzt nicht hier im Haus der Niederlande, hier sitzen die Experten, aber ich meine in dem Großteil der Bevölkerung irgendwie, die nicht in der Grenze wohnen, ist das Wissen über unseren Nachbarn in meiner Perspektive zurückgegangen.
Ja, vielen Dank. Dann ist die Präsentation jetzt gerade schon aufgerufen. Prima. Ja, ich möchte Ihnen einiges erzählen über die Städtepartnerschaft zwischen Krefeld und Venlo. Ich hoffe, jetzt bin ich dicht genug dran und werde dann auch aufgenommen hier und stehe trotzdem nicht zu sehr im Wege. Aber ich werde ja auch ein bisschen was erzählen. Insofern, Sie sind vielleicht ein bisschen im Nachteil, aber können es hoffentlich trotzdem ganz gut sehen. Ich steige mal mit ein paar oder mit einer Folie ein, damit Sie auch wissen, wen Sie hier vor sich stehen haben. Wirtschaftsdezernent von Krefeld, wurde ja gerade schon gesagt. Ich bin aber, auch wenn ich seit mittlerweile 35 Jahren am Niederrhein lebe, immer noch ein Zugereister. Und zwar nicht nur am Niederrhein, sondern sogar in Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Niedersachsen ursprünglich und habe gerade eben erfahren, mit großem Interesse, dass es über 50 Städtepartnerschaften zwischen niedersächsischen Städten und niederländischen Städten gibt. Meine Heimatstadt ist mit Sicherheit nicht dabei, war sie schon damals nicht, ist sie auch heute noch nicht. Liegt ganz einfach daran, dass sie im Osten von Niedersachsen liegt und 35 Kilometer nicht von der niederländischen, sondern von der früheren innerdeutschen Grenze entfernt. Da bin ich aufgewachsen, da habe ich die ersten 23 Jahre meines Lebens verbracht. Und Braunschweig hatte man eben eine Städtepartnerschaft. Neben den üblichen in Großbritannien und Frankreich zur Stadt Magdeburg. Das war damals angesagt, Städtepartnerschaften vor allem in die DDR zu haben. Ja, trotzdem habe ich in dieser Zeit schon ein bisschen was mit den Niederlanden zu tun gehabt, weil ich nämlich tatsächlich 1989 angefangen habe, Niederländisch zu lernen. Das liegt allerdings ehrlich gesagt mehr daran, dass ich zu der Zeit gerade bei der Bundeswehr war und mich dort so schrecklich gelangweilt habe, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich dringend noch eine neue Fremdsprache lernen. Und da habe ich dann also zunächst autodidaktisch und dann an der Volkshochschule Niederländisch gelernt. Aber das vielleicht nur mal so als kleine Anekdote. Ja, ansonsten, ich werde häufig gefragt, wie wird man eigentlich Wirtschaftsdezernent oder wie wird man Wirtschaftsförderer? Ich sage dann immer so ein bisschen salopp dazu, so wie ich, normalerweise nicht. Ich habe zwar vielleicht mal etwas sehr Seriöses als Ausbildung gehabt, habe Bankkaufmann gelernt bei der Norddeutschen Landesbank in meiner Heimatstadt. Aber dann habe ich erst mal einen mehrjährigen Ausflug gemacht in ganz andere Gebiete, habe mich mehr meinen Hobbys gewidmet und habe Geschichte, Politikwissenschaften und italienische Literatur studiert. Ich habe also auch ein Erasmus-Halbjahr belegt. Das hat mich eigentlich nicht nach Amsterdam, sondern nach Neapel geführt. Also ein bisschen was anderes, aber auch ganz spannend, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, dann habe ich hinterher im Fernstudium noch was anderes gemacht und dann bin ich wieder so ein bisschen auf die kaufmännische, betriebswirtschaftliche Schiene eingebogen und bin seit dem Jahr 2000 in der Wirtschaftsförderung tätig, in unterschiedlichen Städten, zunächst in Mönchengladbach, dann in Dienstlaken und jetzt seit 2007 zunächst als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und auch der Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld und jetzt seit 5 Jahren noch darüber hinaus als Dezernent für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales. Ich bin also auch für die internationalen Beziehungen der Stadt Krefeld zuständig und habe insofern natürlich auch viel mit den Städtepartnerschaften zu tun und deshalb selbstverständlich auch mit unserer Städtepartnerschaft zu Venlo, um die es ja heute gehen soll. So, damit bin ich jetzt endlich im Thema. Ich habe gerade gesagt, 35 Kilometer von Braunschweig nach Magdeburg oder zur innerdeutschen Grenze, nach Magdeburg waren es noch ein paar mehr natürlich. Nach Venlo sind es von Krefeld tatsächlich nur etwa 30, 35 Kilometer Luftlinie. Ich mache mir manchmal den Spaß, wenn ich in Krefeld-Uerdingen, was ja sogar noch im Osten von Krefeld liegt, wo ich wohne, losfahre und dann auf die Autobahn A40 und ein bisschen Gas geben. Also mein Rekord liegt bei 26 Minuten bis zur niederländischen Grenze. Kann man locker hinbekommen und ich kann Ihnen sagen, ich bin ziemlich oft da. Ja, ich bin nicht nur beruflich oft da, sondern sogar in so einem Grenzbereich zwischen beruflichem und privatem. Sie haben auf dem Bild eben gerade gesehen, ne? Ich interessiere mich offenbar so ein bisschen für Fußball. Ja, das ist richtig. Und wir haben tatsächlich als Wirtschaftsförderung Krefeld seit vielen Jahren eine Business-Partnerschaft mit dem Business-Club des VV Venlo, des dortigen Fußballvereins. Und da fahre ich dann durchaus auch mal an einem Freitagabend hin und dann schaffe ich es, naja, 26 Minuten, legen wir nochmal 10 drauf bis zum Stadion. In einer guten halben Stunde stehe ich vor dem Stadion de Cool und sehe mir dann ein Spiel vom VV Venlo an. Aber das mal nur am Rande. Kommen wir zu den beruflichen relevanten Dingen. Und zwar zunächst, ich habe gerade gesagt, ich habe Geschichte studiert, also gehe ich mal ein bisschen länger in der Geschichte auch zwischen Krefeld und Venlo noch zurück, nämlich in die Zeiten noch vor der Partnerschaft. Und da kann man tatsächlich sagen, diese Beziehungen, die gehen mindestens bis in die Frühphase des 20. Jahrhunderts zurück, gab es doch schon kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs eben ein Verein namens Ons Vaderland und der hat von niederländischer Seite aus freundschaftliche Kontakte zwischen Venlo und Krefeld aufgebaut. 1950 ist dann etwas passiert, was in Krefeld noch heute jedes Jahr am ersten Advent passiert, nämlich es kommt der Sinterklaas nach Krefeld, der niederländische Sinterklaas. Sie wissen, in den Niederlanden wird ja nicht am 24., 25. Dezember hauptsächlich gefeiert, sondern schon Anfang des Monats. Und manchmal fällt es dann sogar, fällt noch der erste Advent irgendwie auf den 4. Dezember. 5. Dezember ist ja, glaube ich, in den Niederlanden dann der besonders wichtige Tag. Und dann kommt also der niederländische Sinterklaas noch heute nach Krefeld. Uerdingen legt am Steiger am Rhein an und kommt dann also mit seinem Gefolge, die man heutzutage aus Gründen der Political Correctness nicht mehr Zwarte Pieten nennen darf. Ich sage es jetzt trotzdem nochmal, damit Sie es einordnen können. Der kommt dann und beschenkt die Kinder in Uerdingen. Und das ist immer ein großes Fest. Und das geht offenbar auf das Jahr 1950 zurück. War mir ehrlich gesagt vor der Vorbereitung dieses Vortrags auch noch nicht ganz so bekannt, dass das schon so lange der Fall ist. Ja, im gleichen Jahr wurde dann sogar eine Buslinie zwischen den beiden Städten eingerichtet. Die ist dummerweise inzwischen stillgelegt. Schade, aber immerhin, man kommt auch heute noch einigermaßen flott von Krefeld nach Venlo, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie gesagt, mit dem Auto ist man natürlich noch eine Ecke schneller. Ja, und es gibt eben auch schon seit Jahrzehnten niederländische Firmen, die sich in Krefeld angesiedelt haben. Eine Großansiedlung war dann tatsächlich aus Eindhoven kommend die Firma Philips, die über mehrere Jahrzehnte in Krefeld tätig war. Und die ersten serienmäßigen Fernseher in Deutschland sogar am Standort in Krefeld-Linn gebaut hat. Mittlerweile ist das Unternehmen nicht mehr da. Wir haben dafür noch einige andere niederländische Unternehmen und eines sogar aus Venlo. Hauptsitz in Venlo, Niederlassung in Krefeld, die Firma Leolux, die in einem unserer Gewerbegebiete einen Showroom für Designermöbel hat. Das also erstmal zu den Zeiten vor der offiziellen Städtepartnerschaft. Und diese begann dann im Jahr 1964. Und ich habe ja gerade aus dem ersten Vortrag gelernt, damit waren wir tatsächlich bei den Pionieren. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, es ist aber auch in Krefeld, muss man dazu sagen, die älteste unserer Städtepartnerschaften. Die nächste, die kam dann also erst etliche Jahre später hinzu mit Leicester in Großbritannien 5 Jahre später und weitere 5 Jahre später mit Dunkerque in Frankreich. Aber die Städtepartnerschaft von Krefeld zu Venlo geht eben tatsächlich auf das Jahr 1964 zurück, sodass wir im vergangenen Jahr das 60-jährige Bestehen feiern konnten. Und hier eine Aussage des damaligen Oberstadtdirektors von Krefeld, der eben sagte, dass man mit dieser Städtepartnerschaft jetzt nicht eine Freundschaft neu erstmal schaffen müsste, sondern dass diese Freundschaft zwischen den Städten schon längst besteht und jetzt einfach nur institutionalisiert wird mit einer offiziellen Städtepartnerschaft. Ja, was gab es aber in den letzten Jahren an Projekten? Die Frage wurde eben ja schon aufgeworfen. Ja, wo ist das Konkrete? Wo arbeitet man tatsächlich grenzübergreifend zusammen? Und da gibt es eine ganze Menge in Krefeld, selbst wenn wir uns mal nur auf die letzten 10 Jahre beziehen. Man muss allerdings ehrlicherweise dazu sagen, es gab auch Zeiten in dieser Städtepartnerschaft, in denen das Ganze doch relativ brach lag. Es hat immer wieder mit einzelnen handelnden Personen zu tun. Manchmal sind es halt die Oberbürgermeister in Krefeld, Bürgermeister in Venlo, die vielleicht keinen guten Draht zueinander haben. Oder es gibt auf der zivilgesellschaftlichen Ebene vielleicht gerade nicht so die Anknüpfungspunkte. Also auch die Städtepartnerschaft zwischen Krefeld und Venlo hat sicherlich über Jahrzehnte eher im Verborgenen bestanden und ist erst so Anfang der 2010er Jahre wieder richtig belebt worden. Wir haben sicher als Wirtschaftsförderung auch einen gewissen Anteil daran. Ich nannte gerade eben schon diesen Business Club des Fußballvereins. Wir haben Anfang der 2010er Jahre begonnen, deutsch-niederländische Unternehmensabende auszurichten. Da hat man sich mal in der einen, mal in der anderen Stadt getroffen. Dann gab es Firmenbesichtigungen und dann natürlich, ja, den üblichen Austausch beim Borrel, wie man das so kennt. Da haben wir sicherlich einen Beitrag geleistet. Es gab 2012 beispielsweise einen ersten sogenannten deutsch-niederländischen Renntag, den ich mit eröffnen durfte auf der Krefelder Galopprennbahn. Das waren also dann schon erste Aktivitäten, mit denen es also immerhin wieder deutlich belebter wurde. Aber erst mit unserem neuen Oberbürgermeister Frank Mayer ist das Ganze dann noch wesentlich stärker belebt worden. Und zu Beginn dieser Legislaturperiode 2015 2015 bis 20 hat man gesagt, jetzt wollen wir einfach mal mehr aus der Städtepartnerschaft machen. Und zum Glück ist das auf der niederländischen Seite dann genauso gesehen worden und auch sehr dankbar auch aufgegriffen worden. Und es ist im Jahr 2016 dann etwas eingerichtet worden, was aus meiner Sicht, Sie können es vielleicht besser beantworten, relativ einzigartig sein dürfte, nämlich ein sogenannter Ratsausschuss zwischen Krefeld und Venlo. Das heißt, da kommen Vertretungen aus den politischen Parteien beider Städte, das gesamte Spektrum aller Parteien auf beiden Seiten kommen dort zusammen und natürlich auch die Verwaltungsvorstände, aber auch andere interessierte Vertreter, Vertreterinnen von Tochtergesellschaften der jeweiligen Städte. So war ich also beispielsweise auch, bevor ich Wirtschaftsdezernent wurde, schon in meiner anderen Funktion als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft häufig mit dabei. Und in diesem Ratsausschuss werden dann alle möglichen Themen besprochen. Da geht es um Wirtschaft, klar, da war auch ich dann mal Referent. Es geht um Smart City, was ebenfalls in meinen Verantwortungsbereich bei der Stadt fällt. Es geht aber auch um Themen wie Gesundheit. Nur mal als Beispiel, eine Delegation aus Venlo hat vor circa anderthalb Jahren das Drogenhilfezentrum in Krefeld, das am Niederrhein sehr vorbildlich ist und wofür man sich auch in anderen deutschen Städten sehr interessiert, wie das Ganze so läuft. Da ist auch eine Delegation aus Venlo mal zu Gast gewesen, hat sich das angesehen. Wir sind in Venlo zu Gast gewesen, sind in Jugendzentren beispielsweise gewesen, haben dort etwas zum Thema Jugenderziehung und so weiter gehört und zu vielen weiteren Themen. Wir waren auch im Stadion des VfV Venlo, wir haben über Sport uns ausgetauscht, wir waren beim Eishockey in Krefeld und bei vielen anderen dieser Veranstaltungen. Aber es geht sogar noch etwas weiter mittlerweile. Das ging zunächst auf die niederländische Seite zurück, diese Initiative. Das ist also tatsächlich seit dem Jahr 2018 regelmäßig einen Vertreter oder Vertreterin der Stadtverwaltung Venlo gibt, der oder die regelmäßig einmal pro Woche in Krefeld in der Verwaltung ist und dort in Krefeld mitarbeitet. Und damit natürlich auch mitbekommt, was in Krefeld gerade für Projekte uns besonders bewegen und das dann eben für die übrigen vier Tage der Woche wieder in die eigene Verwaltung hineinträgt, um einfach das, was ansonsten ja nur recht punktuell wäre mit dem Ratsausschuss, mit vier Terminen pro Jahr, ist nicht wenig, aber auch nicht überragend viel, einmal im Quartal, ja, um das einfach zu verstetigen. Und nachdem das über eine geraume Zeit tatsächlich eine Einbahnstraße war, ist es uns jetzt aber vor drei Jahren etwa gelungen, dass auch zwei Mitarbeitende aus Krefeld seit Anfang 2024 regelmäßig in Venlo sind. Das sind zwei meiner Mitarbeitenden aus dem Dezernat für Wirtschaft und Internationales, die also jetzt im Wechsel auch einmal pro Woche in Venlo in der Verwaltung sind. Und das ist natürlich allein schon vor dem Hintergrund von Unternehmenskultur oder Verwaltungskultur etwas sehr, sehr Spannendes, dass man dann mitbekommt, wie dort gearbeitet wird. Es geht ja nicht nur um die Themen, sondern auch um die Art, wie man damit umgeht. Und dass es da zwischen Deutschland und den Niederlanden gewisse Unterschiede gibt. Ich sage nur, Großraumbüros, New Work sind ja so Themen, die halt in den Niederlanden dann doch schon etwas moderner und weiter voran sind als in Krefeld. Das ist ja dann wirklich sehr spannend, sich darüber auszutauschen. Wir haben aus den Niederlanden, aus Venlo besser gesagt, auch viele wertvolle Impulse bekommen zum Thema Digitalisierung der Verwaltung. Auch das ist in Krefeld aufgenommen worden. Krefeld hat sich gerade jetzt in den letzten Jahren bei diesem Thema immens verbessert. Wir haben also beispielsweise in dem jüngst erschienenen sogenannten Bitkom Smart City Ranking Platz 8 in Deutschland bei der Digitalisierung der Verwaltung belegt. Wir waren vor einigen Jahren noch auf nahezu einem Abstiegsplatz in Deutschland. Und da haben sicherlich auch die Gespräche mit unseren Venloer Kolleginnen und Kollegen einen wertvollen Beitrag geleistet. Es gibt einen Museumsmonat beispielsweise, der ist nicht allein auf Krefeld und Venlo bezogen, sondern das ist dann sozusagen ein Vierklang mit unserer deutschen Nachbarstadt Mönchengladbach und dann eben deren Partnerstadt Roermond. Roermond ist ja auch nicht gerade unbekannt am Niederrhein, Fluch und Segen zugleich. Ich sage nur Designer Outlet Center, für viele Leute am speziell Sonntag oder an deutschen Feiertagen ein sehr beliebter Anlaufpunkt, aber natürlich auch ein Kaufkraftmotor bzw. ein Abzug von Kaufkraft aus unserer Region in die Niederlande. Aber gut, das lässt sich nicht verhindern. Das ist ohnehin so, Städtepartnerschaften hin oder her. Ja, es gibt auch noch sogenannte Theaterfahrten zwischen den vier Städten. Wir haben seit Jahrzehnten ein Gemeinschaftstheater zwischen Krefeld und Mönchengladbach. Das bedeutet, dass also alle Theaterproduktionen, die sagen wir mal in einem geraden Jahr in Krefeld laufen, in dem ungeraden Jahr nach Mönchengladbach gehen und umgekehrt. Ja, das sind also klassische Synergieeffekte und damit natürlich auch Kosteneinspareffekte. Und mittlerweile hat man die beiden niederländischen Partnerstädte mit ihren Theatern auch einbezogen. Und es gibt häufig Busfahrten für Krefelder Bürgerinnen und Bürger, die dann nach Venlo fahren und im dortigen De Maasport Theater sich niederländisches Theater anschauen. Das ist, glaube ich, ja auch mal eine spannende Erfahrung. Ja, und natürlich gibt es auch Praktika. Wir hatten ja gerade das Thema, da sind wir nämlich. Ja, für die Studierenden ist es so leicht, ne, mal ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen mit Erasmus. Und für die Auszubildenden, auch von Verwaltungen, ist es so ungleich schwieriger. Aber das heißt nicht, dass es unmöglich sei. Es ist möglich, es gibt Erasmus Plus. Und wir setzen Erasmus Plus in Krefeld seit einiger Zeit sehr intensiv ein. Und das sehen Sie gleich auf einer der nächsten Folien. Hier noch etwas, um die Chronologie noch aufrechtzuerhalten. Es gibt eben auch den Austausch von Wirtschaftsdelegationen. Aber ich komme gleich auch zu Erasmus Plus nochmal zurück. Ja, und dann, ich hatte gerade das Thema Verwaltungskultur angesprochen. Kultur hat manchmal sogar etwas mit Architektur zu tun, mit bestimmten Bauwerken und der Philosophie, die hinter diesen Bauwerken steckt. Und in diesem Fall sehen Sie ein Gebäude, hinter dem eine ganz besondere Philosophie steckt. Das ist nämlich das Stadhuis in Venlo, das Technische Rathaus. Also nicht das Historische. Das Historische Rathaus von Venlo ist am Marktplatz mitten in der Innenstadt. Aber vielleicht einen Kilometer davon entfernt, weiter ist es wirklich nicht, steht dieser außergewöhnliche Bau mit dieser grünen Fassade. Und die hat dieses Gebäude nicht umsonst, sondern es steht für die Cradle-to-Cradle-Bewegung, also für Kreislaufwirtschaft. Und noch darüber hinaus, es ist ein sogenanntes Healthy Building. Also ein gesundes Gebäude, ein Gebäude, das mit besonders gesunden Materialien gebaut wurde. Und zwar der Überzeugung folgend, dass bei einem solchen Bau man nicht nur die einmaligen Baukosten beachten sollte, sondern in einer langfristigen Betrachtung über 20 oder gar 30 Jahre letzten Endes die Kosten, die für das Personal, das in diesem Gebäude arbeitet, viel höher sind. Und dass es dann viel sinnvoller ist, wenn man dort dann eben dank gesunder Materialien den Krankenstand in dieser Belegschaft geringer halten kann. Dann spart man damit sehr viel Geld und man hat eine Überkompensation der höheren Baukosten am Anfang. Das ist eine Überzeugung, die das Cradle-to-Cradle-Netzwerk von Venlo an den dortigen Bürgermeister und den Stadtrat herangetragen hat, die zur Schaffung dieser außergewöhnlichen Immobilie führte und dann zur Schaffung des sogenannten Healthy Building Networks für die Region Limburg-Niederrhein. Und wir haben etwa 2017 erste Gespräche gehabt. Wir sind jetzt in dem Folge-Interreg-Projekt namens Healthy Building Movement und es geht darum, auch am Niederrhein, also auf deutscher Seite, eben solche Gebäude zu erstellen und dieses Prinzip des gesunden Bauens weiter zu etablieren. Wir haben im Wirtschaftsdezernat auch ein Projekt initiiert, das heißt Vitalität ohne Grenzen. Da sind also Kinder aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet, die auf spielerische Art und Weise eben die Bedeutung von gesunder Ernährung lernen und auch von Bewegung. Das ist also auch nochmal ein Projekt, bei dem die Gesundheit im Vordergrund steht. Und ja, ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Sie können das alles lesen, ich muss das nicht vorlesen. Aber das sind so diese Aktivitäten und das ist eben auch mal wieder ein Interreg-Projekt. Ja, und hier jetzt tatsächlich noch zurück zum Projekt Erasmus Plus. Das ist bei uns eben in der Tat ein sehr wichtiges Projekt. Dieses Praktikum richtet sich an Auszubildende im mittleren Dienst in der Stadt Krefeld. Es ist ein Praktikum von bis zu 3 Wochen Und da haben wir Venlo mit dabei, Leventin-Kirchen als Partnerstadt, mittlerweile auch Wien und Tampere in Finnland. Ein finanziertes Auslandspraktikum, 4 Wochen, ich muss mich korrigieren. Und das wird mittlerweile sehr gern angenommen und unterstreicht die Attraktivität der Ausbildung bei der Stadt Krefeld. Ja, hier sind auch ein paar Impressionen, nicht nur aus Venlo, sondern auch aus Dünkirchen, aus Tampere oben links. Und da bin ich jetzt sozusagen schon auf der letzten Folie. Ich hatte es gerade gesagt, 60 Jahre Städtepartnerschaft Krefeld-Venlo. Da gab es eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Da gab es erneut einen gemeinsamen Renntag auf der Galopprennbahn. Es gab das Folklorefest in Krefeld mit Venloer Beteiligung. Das Drachenbootrennen auf dem Elfrater See. Und natürlich Jubiläumsempfänge in beiden Städten, das ist vollkommen klar. Also 60 Jahre oder mittlerweile 61 Jahre Städtepartnerschaft Krefeld-Venlo. Hier ist noch der Jubiläumsempfang auf der Burg Linn. Wenn Sie mal nach Krefeld kommen, sollten Sie da auf jeden Fall hinfahren. Mittelalterliche Burg, wunderschön, im Stadtteil Krefeld-Linn. Und da sind der Oberbürgermeister von Krefeld auf dem rechten Bild in der Mitte und der Bürgermeister von Venlo, die gemeinsam die Europafahne in Empfang nehmen, die wir für besonders intensive Europatätigkeit in der Stadt Krefeld unmittelbar zuvor erhalten hatten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Mein Name ist Tobias Lewe, ich bin 38 Jahre alt, ich komme hier aus Münster, bin Familienvater im Hauptberuf bei einem Handelsunternehmen hier in Münster tätig und ich bin zweiter Vorsitzender und Gründungsmitglied des Partnerstädtevereins Enschede Münster. Und ja, ich glaube, das Besondere bei uns ist, dass wir recht jung sind. Also wir sind offiziell gegründet auf den letzten Metern des Jahres 2021 und sind jetzt seit 2024 Mitglied beim BDNZ, auf deine Initiative, Luke. Und ja, wir sind mittlerweile aber auch auf 94 Mitglieder angewachsen. Also ist irgendwas in diesen Jahren dann geschehen. Und ich glaube, das Einfachste vielleicht auch dann auch als Antwort auf die Frage, welche Zukunft, welche Perspektive hat eine Städtepartnerschaft in dieser Zeit, nehme ich Sie einfach mal mit in die Schritte, die wir gegangen sind bei Gründung unseres Vereins. Also wenn man dann zurückdenkt, 2021, Sie werden sich erinnern, das Freizeit- und Kultur- und Vereinsleben war ziemlich am Boden, weil wir uns dann doch meistens damit beschäftigt haben, mit wie vielen Leuten dürfen wir uns treffen und in welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Und ich habe eine Arbeitskollegin, die genau wie ich eine große Leidenschaft für die Niederlande hat. Sie, weil sie dort mal gelebt hat. Ich, weil ich eigentlich, seitdem ich denken kann, dort immer in die Ferien gefahren bin und mir das immer sehr gut gefallen hat. Und dann haben wir irgendwann eine Pressemeldung gesehen, der Stadt Münster, es gibt eine neue Städtepartnerschaft. Die beiden Bürgermeister gaben sich auf dem Prinzipalmarkt die Hand, beide mit Maske und natürlich auf gebührender Distanz. Und ich sag mal, auf Münsteraner Seite war das, glaube ich, überraschend, weil Münster hat schon recht viele, Christiane, hilf mir, 9 vorher schon gewesen, Städtepartnerschaften, ja. So, also von daher, da war so ein bisschen, und hieß es immer, ja, da kommt keine mehr zu. Aber es kam dann eben doch noch eine dazu. Und das fand ich ganz spannend und hatte mich mit meiner Kollegin darüber ausgetauscht, die auch mal sagte, Mensch, was kann man da vielleicht mal machen? Ich hatte selber schon mal Erfahrungen oder Erlebnisse mit Städtepartnerschaften. Ich bin einmal auf einer Bürgerreise in York gewesen, der Städtepartnerschaft in Großbritannien. Und bin mal 3 Monate in Kalifornien gewesen, in der Städtepartnerschaft zu einem Praktikum. Und da kannte ich das so, dass es eben dort einen Städtepartnerschaftsverein gibt und hier einen Städtepartnerschaftsverein gibt. Und irgendwie gibt es mal besser, mal schlechter einen Draht und man organisiert sich. Und wenn man sich trifft, dann macht man was zusammen. Grob zusammengefasst und mit der Erwartungshaltung habe ich dann beim Büro für Internationales bei der Stadt angerufen und gesagt, Mensch, ich hätte gerne mal die Kontakte an dieses Vereins, ob man da nicht mitmachen könnte. Und bekam dann zur Antwort, ja, den gibt es noch nicht. Aber man würde sich durchaus freuen, wenn es Leute gäbe, die die Sache in die Hand nehmen. Und rückblickend würde ich sagen, ja, wenn nicht Corona gewesen wäre, hätten wir das Buch wahrscheinlich nicht aufgemacht. Aber man war ja auch froh um Abwechslung und Ablenkung und konnte seine Energie solchen Dingen dann widmen. Also haben wir uns dann mit den Fragen beschäftigt, was man eigentlich tun muss, um einen Städtepartnerschaftsverein zu gründen. Da kommt dann gleich die Frage, deutsches Vereinsrecht, sehr schön. Man braucht 7 Leute, das wussten wir schon. Die haben wir uns dann auch zusammengesucht und haben überlegt, macht das Sinn, wollen wir das, mit welchem Ziel tun wir das? Weil wir haben immer gesagt, naja, es gibt die offiziellen Begegnungen zwischen den Verwaltungen Und ich habe dann auch gelernt, es gibt ganz viele andere Verbindungen schon zwischen Enschede und Münster. Es gibt die Verbindung über die Euregio. Es gibt die Kooperation zwischen den Universitäten. Es gibt ganz viele Partnerschaften auf Vereinsebene, Sportvereine. Die Feuerwehren arbeiten zusammen. Das ist jetzt nicht das, wo wir dann noch irgendwie noch einen Mehrwert stiften konnten. Wir haben immer gedacht, wenn man jetzt durch Münster gehen würde und würde Leute fragen, warst du schon mal in Enschede, würden wahrscheinlich 90% sagen, jo. Und in Enschede wäre das genauso. Aber wenn man fragen würde, hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der da lebt, dann sah das wahrscheinlich, war unsere Annahme anders aus. Weil meistens fahren wir Deutschen dann ja nach Enschede und ja, wir essen irgendwo eine Pommes. Wir freuen uns, dass alles ein bisschen anders aussieht. Wir sprachlich aber meist irgendwie zurechtkommen und eigentlich gefällt es uns ganz gut. Und wenn jetzt zur Weihnachtsmarktzeit Leute aus Enschede zu uns kommen, gehen sie eben auch meist in einem Pulk über den Weihnachtsmarkt und freuen sich auch, dass sie in der Gruppe dann da sind, aber so richtig den Austausch befeuert das alleine zumindest noch nicht. Also haben wir gesagt, das wollen wir angehen, haben dann unseren Verein gegründet. Jetzt standen wir mit unseren 7 Leuten da, mitten im Lockdown-Winter. Da war nicht so ganz viel zu reißen. Dann haben wir im kommenden Frühjahr 2022 dann überlegt, wie kriegen wir erstmal Mitstreiter zusammen. Jedem, dem wir das so erzählt haben, wir hatten dann auch einen Zeitungsartikel gemacht, da haben wir durchaus gemerkt, da gibt es Interesse, da war man interessiert dran, konnte sich aber auch, wie wir selber ja auch, nicht so ganz viel drunter vorstellen. Und dann haben wir geschaut, was ist ein Anlass, um vielleicht mal Mitstreiter zusammenzubringen. Und es gibt in Münster immer einen großen Empfang zum Koningstag im Rathaus, da lädt der Honorarkonsul ein. Honoriger Abend, honorige Gäste, honorige Reden, aber eben nicht das, wo wir jetzt dann groß punkten konnten. Dann haben wir gesagt, dann versuchen wir das mal auf eine andere Ebene zu ziehen und haben eine Koningstagsparty organisiert im Landesmuseum, in der Bar, die da vorne drin ist, konnten Jazzmusiker aus Enschede gewinnen, die den Abend begleitet haben, hatten mit dem Wirt geredet, der hat dann holländisches Bier an den Hahn genommen und die Friteusen angeschmissen und alles haben wir in Orange ausgekleidet. Ja, und dann kamen wirklich viele Leute, die Interesse daran hatten und wir hatten an dem Abend gesagt, jeder, der Mitglied wird, kriegt auch noch einen Schnaps aufs Haus. Und auf einmal waren wir über Nacht der größte Städtepartnerschaftsverein, haben wir uns sagen lassen, Münsters, hatten jetzt aber nur deutsche Mitglieder. Und denen haben wir natürlich auch dann gesagt, na, wir wollen ja eigentlich mit Niederländern in Kontakt kommen. Und die hatten wir ja noch gar nicht in petto. Insofern war dann der nächste große Schritt zu überlegen, wie kann man jetzt Kontakt aufnehmen Richtung Enschede, Richtung niederländischer Seite. Und da sind wir wirklich ganz toll unterstützt worden von der Stadt Enschede und auch vom Büro Internationales. Bei der Stadt Enschede gibt es einen Deutschlandkoordinator, der wirklich nur für die deutschen Belange dann zuständig ist. Das war sehr, sehr, sehr niederschwellig für uns. Und gegründet worden ist die Städtepartnerschaft auf Enscheder Seite von dem damaligen Bürgermeister Ono von Feldhäusen, der zu dem Zeitpunkt aber schon Verfassungsrichter geworden war. Der hat sich aber, das konnte man ihm anmerken, da selber noch sehr reingebracht. Also er ist dann zu uns nach Münster gekommen, hat uns zum Essen eingeladen und überlegt, Mensch, wen braucht ihr eigentlich und wo kann ich euch unterstützen? Und ja, so haben wir dann ein Netzwerk gesponnen und er hatte uns dann immer wieder Leute vorgestellt, von denen er sagte, die haltet euch mal warm, unterhaltet euch mal mit denen. Und ja, dann haben wir gemeinsam auch mit den niederländischen Interessenten dann eine Veranstaltung hier organisiert, drüben in der Stadtbücherei, im Kolibri, und haben eigentlich angefangen, dass wir die Gäste aus Enschede eingeladen haben. Wir haben eine Stadtführung organisiert. Wir hatten uns das Material besorgt von einem Stadtführer hier, der auch das zweisprachige Material hat, die Führung aber selber durchgeführt. Da haben wir also eine Stadtführung gemacht. Das kam sehr gut an und haben dann eben auch hier im Kolibri den Abend dann ausklingen lassen, hat nochmal Musiker dazu geholt, sodass das Ganze einen feinen Rahmen bekam. Und dann hatten wir eben auch ganz viele Interessenten und Mitglieder auf niederländischer Seite. Und es gab dann eben auch welche, die gesagt haben, wir können uns auch vorstellen, im Vorstand mitzuarbeiten. Und da kam dann nochmal unsere Idee, die wir ganz am Anfang mal hatten, wieder hoch. Kann man nicht einen Verein gründen, weil wir am Ende, wie gesagt, wir haben 2 Vereine, ist ganz schön, aber eigentlich hat es so richtig keinen Nutzen. Es gibt kein europäisches Vereinsrecht, haben wir rausgefunden. Also haben wir dann gesagt, gut, jetzt irgendwie sich lange darüber zu streiten, ob wir jetzt einen niederländischen Verein oder einen deutschen gründen, macht eigentlich keinen Sinn. Also wir sind bei dem e.V. geblieben. Wir haben aber die Satzung dann zweisprachig ausgeführt und wir haben festgeschrieben, dass der Vorstand immer so besetzt sein muss, dass mindestens 2 Niederländer und 2 deutsche Vertreter im Vorstand sind. Und ja, so fahren wir seitdem sehr erfolgreich, sodass wir wirklich nur einen Verein haben, der an der Stelle für beide Seiten ansprechbar ist und für beide Seiten organisiert. Wir haben dann anfänglich sowohl eigene Veranstaltungen organisiert, aber wir hängen uns auch immer gerne an, ich sag mal, die vielfältigen Events dran und Festivals dran, die hier so stattfinden. Also eigentlich ist schon sehr, sehr viel da, wo man Bürgerbegegnungen organisieren kann. Es gab in Enschede bis letztes Jahr die Proof Aid, das ist so ähnlich wie Münster verwöhnt, die aus Münster kommen, kennen das. Also die Gastronomen schenken auf der Straße Essen und Getränke aus und in so kleinen Probierportionen. Da haben wir dann mit einer großen Gruppe aus Münster den Weg nach Enschede auf uns genommen, haben da uns durchprobiert, sind dabei in Kontakt gekommen, haben das kombiniert mit Stadtführungen. Wir sind bei Kunstfestivals gewesen im Volkspark in Enschede. Wir haben hier eine Kleinbrauerei besucht und uns da mal vorführen lassen, was so die Spezialitäten auf dieser Seite hergibt. Wir sind zuletzt vor 14 Tagen bei der Langen Nacht der Museen mit einigen Mitgliedern hier unterwegs gewesen. Also da versuchen wir immer wieder den Kontakt auch herzustellen und diese Organisation von den Veranstaltungen dann mitzunutzen, weil ja, das ist am Ende ehrlicherweise als Vorstand auch einfacher. Gleichzeitig versuchen wir aber auch immer, eigene Impulse dann noch mit dazuzugeben. Wir kooperieren jetzt in den nächsten Tagen mit dem Rishon-Verein. Münster hat eine Partnerschaft in Israel und in Enschede steht die jüdische Gemeinde in Enschede, sagt die größte Synagoge Europas, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine sehr schöne. Und die ist eben auch noch in dem Bauensemble so, dass das Rabbi-Haus und die Schule noch zu sehen sind. Der Rishon-Verein sagte, kannten wir gar nicht. Und ein Mitglied von uns ist dann wieder im Vorstand beim Rishon-Verein, sodass wir jetzt mit den drei Vereinen dann letztendlich zusammen nach Enschede fahren und die uns die Synagoge dort zeigen lassen. Also auch da versuchen wir dann eben ja, Breites abzubilden und immer wieder zu gucken, was kann man Spannendes bieten, sodass wir Begegnungen schaffen können. Wir werden, das muss man sagen, und das ist auch wirklich ein großer Vorteil von alledem, was gerade gesagt worden ist, es gibt ganz viel an Struktur, die man nutzen kann, um Partnerschaft zwischen Enschede und Münster angehen zu können. Es gibt einerseits die Unterstützung der beiden beteiligten Städte, die das Ganze organisatorisch und auch finanziell unterstützen. Es gibt die Euregio, insbesondere der Kleinprojektefonds ist für Vereine an der Stelle ein sehr, sehr hilfreiches Mittel, wenn man mal ja, ein bisschen Kohle braucht, die man in eine Veranstaltung mit reinbringen kann. Das Haus der Niederlande hat sich sehr, sehr offen ganz zu Beginn schon gezeigt, hat uns ganz früh eingeladen, an Podiumsdiskussionen mit teilzunehmen. Ist selber der Jakob Pickel da bei uns Mitglied geworden und begleitet uns da. MKB Twente ist so ähnlich wie eine IHK, die unterstützt uns auch immer mal wieder, binden uns ein. Also von daher, da gibt es eine ganze, ganze Menge Möglichkeiten, die wir auch mit nutzen können. Das darf man nicht vergessen. Also da hat man es tatsächlich wahrscheinlich leichter als anderswo. Ich musste gerade schmunzeln zum Thema Ansatz. Wenn man in Münster Fördermittel möchte, dann muss man einen Antrag stellen. Da gibt es einen Ratsunterausschuss, dann kriegt man eine Bewilligung und die Mittel werden ausgezahlt auf Basis der Unterschriften, die von den Teilnehmenden eingereicht worden sind. Wenn man ein Enschede-Mittel beantragt, dann ruft man den Deutschlandkoordinator und er sagt, ich habe noch was im Säckel, könnte haben. Also da sind die Unterschiede dann tatsächlich sehr, 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 sehr gut erlebbar. Ja, soweit vielleicht in aller Kürze zu dem, wie wir in den letzten Jahren einen jungen Verein aufbauen konnten. Ich glaube, was wir merken momentan, die Frage war auch am Anfang so, wie ist die Teilnahme? Ich würde mal sagen, die ist gut. Aber so diese Anfangseuphorie ist auch ein bisschen abgeebbt. Das ist, glaube ich, auch normal. Wenn alles neu ist, dann sind viele eben auch neugierig und gucken gerne mal. Und ich glaube, dazu kommt eben auch noch, als wir gestartet sind 2022, war auch, glaube ich, das Lechzen nach Alternativen zu Lockdown noch deutlich höher als heute. Ich glaube, da hat alle auch ihr vielfältiges Freizeitleben dann auch wieder zurück. Und von daher sind wir da, glaube ich, solide unterwegs und gucken, dass wir kreativ bleiben, sodass es für alle Seiten gewinnbringend ist. Dankeschön.
Sie hörten Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und den Niederlanden mit Vorträgen von Dr. Kai Pfundheller, Eckhard Prehn und Tobias Ansgar-Lewe. Moderation Dr. Tim Minkelburg.
Hallo Nachbar! Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.